Weihnachten 2014 wäre geschafft. Keine Weihnachtsfeier von Vereinen, Schulen oder Betrieben mehr. Kein Geschenke kaufen mehr. Keine Bescherung mehr. Keine Weihnachtslieder mehr. Der Ausnahmezustand ist endlich vorbei. Jetzt kann langsam das Leben wieder beginnen. Die meisten von uns auch hier in der Gemeinde sind noch im Urlaub. Aber so langsam beginnt die Normalität wieder. Maria und Josef, die müssen sich beim ersten Weihnachtsfest wahrscheinlich ganz ähnlich gefühlt haben. Besucher sind wieder weg, Geschenke sind noch da. Auch am Sternenhimmel ist wieder Normalität eingekehrt, frisch verheiratet, gerade mal Eltern geworden. Man fängt an, sich so ein bisschen kennenzulernen. Neue Gewohnheiten müssen eingeübt werden. Der Alltag hat eigentlich schon genug Aufregendes parat. Weihnachten im Jahre Null. Alle platt, alle glücklich und voller Sehnsucht nach ein bisschen Normalität. Und hier setzt der Text an, den ich heute predigen werde. Es sind drei Abschnitte. Ich lese mal zunächst Lukas Kapitel 2, also direkt nach der Weihnachtsgeschichte, ab Vers 21. Nach 8 Tagen war es Zeit, das Kind beschneiden zu lassen. Es bekam den Namen Jesus, so wie es der Engel des Herrn angeordnet hatte, noch ehe Maria das Kind empfing. So viel erstmal. Lukas, der schreibt seinen Brief an Leute, die keine Juden waren. Die Leute, die Lukas, die den Brief von Lukas in die Finger bekommen haben, die haben nur sehr wenig über das Judentum Bescheid gewusst. So, und was für Traditionen das Judentum hatte. Also denen ging es ganz ähnlich wie uns auch heute. Und wenn es nicht wichtig gewesen wäre, dann hätte Lukas diesen Abschnitt auch einfach weglassen können. Es wäre niemand aufgefallen. Niemand hätte diesen Abschnitt vermisst von den Lesern von Lukas. Aber Lukas ist wichtig, hier zu zeigen, Jesus ist Jude. Jesus wächst in einer jüdischen Familie auf. Jesus hat jüdische Eltern. Sie leben jüdische Traditionen und zwar komplett richtig. Und darum geht's in diesem Vers, darum geht's in diesem Abschnitt. Wenn wir an Schwangerschaft, an Geburt denken, dann kommen uns Bilder in den Kopf, die in unseren Kulturkreis, in unsere Traditionen passen. Da kommen uns Bilder in den Kopf, was wir erlebt haben, was wir gehört haben. Bilder aus unserer Kultur, aus unserer Tradition. Die meisten von uns denken, wenn sie an Geburt denken, an irgendwelche Krankenhäuser, vielleicht Böblingen, Herrenberg, Stuttgart, wo auch immer. Und so war das auch bei den Lesern von Lukas. Und Lukas will aber die Leser wissen lassen, Jesus ist nicht 2014 in Böblingen geboren. Jesus ist Jude, geboren um ungefähr 4 v. Chr. in Bethlehem. Seine Eltern, die haben nicht ein paar Stunden nach der Geburt schon überall auf Facebook und WhatsApp Bilder gepostet mit irgendwie den Daten vom Kind. Und sie sind auch nicht aufs Standesamt gegangen und haben dort die Geburtsurkunde ausgefüllt, haben dort irgendwie einen Familiennamen sich einigen müssen, schriftliche Vaterschaftsanerkennung unterschreiben müssen. All das wäre so ähnlich bei uns heute gewesen. Nein, Jesus war Jude, Josef und Maria waren Juden und sie lebten vor ungefähr 2000 Jahren, historisch verbrieft. Aber auch damals, zur Zeit von Jesus, mussten schon ein paar Dinge nach der Geburt erledigt werden. Juden tun das, was Mose in seinem Gesetz angeordnet hat. Da ist zum einen mal die Beschneidung am 8. Tag. Dieses Ritual hatte eine Tradition, die bis zurück zu Abraham ging. Es war ein Bundeszeichen und nannte sich Karat Berit. Das Wort bedeutet wortwörtlich einen Bund schneiden. Ich finde sehr plastische Theologie, die hier deutlich wird. Für diese Beschneidung sind Maria und Josef sicher nicht nach Jerusalem in den Tempel gegangen. Das durften sie gar nicht. Die Tradition hat ihnen nämlich verboten, dass Maria ein Heiligtum betritt, weil sie noch unrein war am achten Tag. Vermutlich ist also ein jüdischer Beschneider ins Haus gekommen und hat diesen Eingriff durchgeführt an Jesus. Und mit dieser Beschneidung fand auch die Namensgebung statt. Traditionellerweise hat der erstgeborene Sohn den Namen des Vaters bekommen. Die Eltern hätten also das Kind einfach nur Josef nennen können und alles wäre bestens. Aber nein, hier haben Maria und Josef das getan, was der Engel der Maria gesagt hat. Auch wenn es dann von den guten Traditionen, von den guten Sitten der damaligen Zeit abgewichen ist. Auch wenn das Dorfgeschwätz damit vorprogrammiert war. Sie haben ihren Sohn trotzdem Jesus genannt. Mutig, finde ich. Ich lese weiter, die Verse 22 bis 24. 40 Tage nach der Geburt war die Zeit der Unreinheit für Mutter und Kind vorüber, die im Gesetz Moses festgelegt ist. Da brachten die Eltern das Kind in den Tempel nach Jerusalem, um es Gott zu weihen. Denn im Gesetz Gottes heißt es, wenn das erste Kind, das eine Frau zur Welt bringt, ein Sohn ist, soll es dem Herrn gehören. Zugleich brachten sie das Reinigungsopfer, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Also hier der nächste Vers ist die nächste Szene, findet 32 Tage nach dem letzten Vers, also nach der Beschneidung statt. Die junge Familie ist jetzt in Jerusalem, ist ungefähr 10 Kilometer weg von Bethlehem. Nach dem Gesetz des Mose war Maria jetzt 40 Tage nach der Geburt wieder rein und durfte auch wieder in ein Heiligtum gehen, also in den Tempel. Und die Eltern haben dort zwei Dinge getan. Zum einen wollten sie ihren Sohn auslösen. Das bedeutet, nach jüdischem Brauch gehörte das erste männliche Kind oder auch das erste Tier Gott. Und das erste männliche Kind oder das erste Tier musste ausgelöst werden. Und dazu musste man also 5 Schekel bezahlen, das sind ungefähr 20 Tageslöhne. Hanna, die Cousine von Maria, hat es ganz anders mit ihrem Johannes getan. Johannes wurde Gott gewidmet und in den Tempel gebracht. Maria und Josef haben es anders getan. Die haben Jesus ausgelöst und deswegen durfte er nach Hause kommen und ein Leben ganz normal im Kreis der Familie leben. Und das Zweite, was die Eltern von Jesus im Tempel taten, war das Reinigungsopfer für Maria. Eigentlich wäre dafür ein Schaf, eine Taube notwendig, aber arme Leute durften es auch mit 2 Tauben belassen. So brachten also Maria und Josef diese beiden Opfer und haben damit das getan, was jede Familie damals, jede jüdische Familie damals tat. Eine gute Tradition. Glaube beginnt zu Hause. Glaube muss gelernt, muss eingeübt werden. Glaube braucht eine gute Tradition und die wird zu Hause eingeübt und gelernt. Das ist der entscheidende Punkt in diesem Predigtabschnitt. Deswegen die vielen Details, die Lukas seiner heidnischen Gemeinde hier zumutet. In diesem kurzen Abschnitt wird also deutlich, dass Jesus von Anfang an ganz traditionell jüdisch erzogen wurde. Er lernte von klein auf den jüdischen Glauben. Er wurde von Anfang an in die Praxis des jüdischen Glaubens eingeführt und direkt im nächsten Abschnitt lesen wir dann auch, dass er mit seinen Eltern oft auch zum Fest nach Jerusalem gegangen ist. Und er hat ganz sicher auch seine Bar Mitzwa erhalten, als er ungefähr 14 Jahre alt war. Jesus wurde also als Jude erzogen von klein auf. Und immer wieder fragen sich christliche Eltern, soll ich mein Kind jetzt konsequent christlich erziehen oder eher wertneutral. Mein Kind bekommt auch im Kindergottesdienst der FEG genug Glauben ab. Soll ich es auch zu Hause beeinflussen? Oder behindere ich vielleicht oder verschiebe so ein bisschen die persönliche Glaubensentwicklung? Und in regelmäßigen Abständen geistert das Thema der religiösen Bevormundung durch Fernsehen und Radio. Schwimmunterricht für Muslime? Ja oder nein? Kreuz im Klassenzimmer, gut oder schlecht? Gebete am Bettchen, ist das angemessen? Dahinter steht immer die Frage, dürfen wir unsere Kinder religiös beeinflussen? Ist es Unrecht, sie den eigenen Glauben, der mir wichtig ist, zu lehren? Andersrum muss man aber auch fragen, ist es richtig, die Kinder glaubenslos zu erziehen? Keine Erziehung ist nämlich wertneutral. Wir geben den Kindern immer Werte mit, die uns selbst wichtig sind. Und das ganz unabhängig davon, ob wir unsere Kinder christlich, jüdisch oder muslimisch oder überhaupt nicht religiös erziehen. Wir legen auf jeden Fall Traditionen. Die Frage ist nur, welche? Wenn Kinder älter werden, dann verändert sich das. Je älter Kinder werden, desto wichtiger ist es, dass sie lernen, ihre eigene Überzeugung zu hinterfragen und auch zu reflektieren. Und deswegen ist es uns hier in der Gemeinde im biblischen Unterricht auch so wichtig, den Glauben der Kinder zu hinterfragen, dass wir ihnen helfen, einen eigenen Standpunkt zu finden. Und wo dies dann nicht mehr möglich ist, dass ein eigener Standpunkt entwickelt ist, wenn gefordert wird, dass eigene Traditionen und Überzeugungen dann eingefordert werden oder gar mit Gewalt durchgesetzt werden, da wird's dann wieder gefährlich sektenhaft. Ich bin überzeugt, dass Eltern das Recht und die Aufgabe haben, ihren Kindern ihren Glauben vorzuleben, ihren Kindern den Glauben nahezubringen. Wir glauben an einen Gott, der liebt. Und wir haben die Chance, dass wir unseren Kindern diesen Gott auch lieb machen. Wenn aber Kinder in die Pubertät kommen, dann müssen sie auch die Möglichkeit haben, ihren eigenen Weg, ihren eigenen Glauben auch zu finden, ihre eigene Tradition zu entwickeln. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden gehört auch die Frage, welche Werte und was vom Glauben der Eltern will ich in mein Leben integrieren und was lasse ich auch bewusst fallen, was passt nicht zu meinem Leben. Für uns als Eltern, für Großeltern, Tanten, Onkel, Patenonkel gilt aber, die Bibel ermutigt uns stark, dass wir den Kindern, die uns anvertraut sind, unseren Glauben ganz konkret, zeugnishaft, lebensnah weitergeben. Wir sollen und wir dürfen in der Familie gute christliche Rituale leben, gute christliche Traditionen leben und erleben. Ein Sprichwort, das ich ziemlich gut finde und das ziemlich gut auf den Punkt bringt, wie ich finde, über Tradition, sagt, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers. Ich wiederhole es nochmal, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers. Und ich finde, das fordert uns Erwachsene auch heraus. Wir sind die Vorbilder für die Kinder, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen uns also fragen, was bedeutet mir denn der Glaube? Wie wird der Glaube für mich konkret? Wie wird er lebendig? Wer ist Jesus ganz konkret für mich? Und hat es irgendeine Konsequenz in meinem Leben? Kinder spüren, wenn der Glaube nur noch tote Asche ist. Und sie spüren aber auch, wenn Feuer weitergegeben wird. Und deshalb geht es in erster Linie auch um die Frage, wie erleben wir unseren Glauben? Und da hinein können wir dann unsere Kinder nehmen, solange sie sich hineinnehmen lassen. Mir ist bewusst, dass ich hier sehr grob schnitze und zeichne. Das ist jedoch ein Thema, was nicht nur grob, sondern sehr facettenreich ausgeführt, gezeichnet werden muss. Und als Gemeindeleitung und auch als Kindergottesdienst ist uns dieses Thema schon länger auf dem Herzen. Wie können wir mit unseren Kindern christliche, gute christliche Glaubenstraditionen leben? Wie können wir das Feuer weitergeben, das Jesus in uns entfacht hat? Und dazu haben wir am 21. Januar Anke Kallauch eingeladen. Also es gibt bald eine ausführliche Vorbereitung. Da freue ich mich schon drauf. Deswegen gehe ich jetzt zum dritten Abschnitt. Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm, hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er war vom Geist Gottes erfüllt und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen habe. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten und es Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Der Vater von Jesus und seine Mutter wunderten sich über das, was Simeon von dem Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria: Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. So sollen ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Du aber wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen. Wie ein scharfes Schwert werden sie dir ins Herz schneiden. Ich finde spannend, wie der Heilige Geist auf einmal hier im Tempel die Regie übernimmt. Wir haben gehört, Maria, Josef, die erfüllen ganz traditionell ihre religiösen Pflichten. Und gleichzeitig führt Jesus sie direkt vor die Füße eines alten Juden. Und dieser alte Mann, dieser Simeon, der wartet auf den Messias. Und von diesem Mann hieß es, er war fromm und hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Simeon, der hatte eine Verheißung bekommen. Gott hat Simeon versprochen, dass er noch zu seinen Lebzeiten den von Gott Gesalbten, den Christus, sehen darf. Was für eine Aussicht. Was für ein Versprechen. Aber wann wird das sein? Schon viele hundert Jahre warten die Juden genau darauf. Simeon weiß also, okay, noch in meinem Leben wird das passieren, aber wann? An Heiligabend waren Annette und ich bei meinem Bruder und seiner Familie. Das größte Geschenk für die Kinder meines Bruders waren Ski. Noch bevor sie also ihr Geschenk auspacken durften, erzählten sie mir schon ganz aufgeregt davon, wie so kleine Raubtiere sind sie immer um diese Ski rumgelaufen. Und sie haben mich bei der Hand genommen und haben erzählt: Hermann, da sind Ski drin. Und guck mal, Hermann, da sind die Stöcke drin. Und Hermann, da sind die Schuhe drin. Und die Vorfreude war so riesig. Und als sie dann die Bescherung erlebten und sie die Ski ausgepackt haben, dann hätten sie am liebsten gleich auf der Wiese ausprobiert. Aber leider lag draußen kein Schnee. Und das machte auch meinem Bruder etwas Kopfzerbrechen. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr hat es in unserer Gegend gar nicht geschneit. Und wir haben gehofft und haben zu den Kindern gesagt, oh, wir hoffen, dass es dieses Jahr wirklich anders wird. Und als dann gestern der Schnee fiel, da freute ich mich so sehr für meine Neffen mit. Da habe ich gleich doppelt gerne Schnee geschippt. Also meine Neffen, die mussten nicht lange auf die Erfüllung ihres Weihnachtstraums warten. Ach, wie schön ist es, wenn Gott Verheißungen immer so schnell erfüllen würde. Bei Simeon war es aber anders. Simeon hatte von Gott gehört, der Retter, der Christus, der Gesalbte, der wird kommen. Leider hat Gott aber nicht die Uhrzeit mitgeliefert, wann das passieren soll. Und auch wir müssen immer wieder erleben, Gottes Uhren, die gehen scheinbar so völlig anders als unsere. Manchmal bitten wir was von Gott. Und wir flehen. Und wir bekommen eine Verheißung. Und wir beten weiter. Und wir beten und beten und flehen. Und scheinbar passiert nichts. Falls es dir auch so geht, du bist nicht alleine. Simeon ist alt geworden über diese Verheißung. Und Simeon ist sicher durch manche Tiefs durchgegangen. Aber was mich fasziniert, er ist sensibel geblieben für das Reden des Heiligen Geistes. Er ist aufmerksam dran geblieben an Gott. Und das ist eine ziemlich herausfordernde Aufgabe, wenn es um Verheißungen geht. Und wir lesen hier, als Gottes Zeitplan erfüllt war, da kam alles so, wie er es Simeon auch verheißen hat. Und ich finde es so faszinierend, dass Simeon nicht schon längst frustriert die Segel gestrichen hat. Nein, Simeon war offen für den Zeitplan Gottes und er hat sich fest an die Verheißungen Gottes auch geklammert. Er wusste nicht wann, er wusste nicht wie, er wusste nicht wo, aber er wusste, Gott hält Wort und Gott ist gut. Was der Heilige Geist sagt, das wird er tun. Und so blieb Simeon dran und betete. Ständig. Ständig offen und ständig sensibel für das leise Reden des Heiligen Geistes. Und dieses Reden kam. Und zwar rechtzeitig. Und Simeon machte sich auf den Weg zum Tempel. Und auf einmal steht er vor dem Kind. Und sieht ihn, den Christus, den Gesalbten, der versprochene Retter. Und Simeon nimmt das Kind, auf das schon so lang gewartet hat. Das Herz geht schnell. Augen füllen sich mit Tränen und Simeon beginnt, Gott zu loben und zu preisen. Es ist ziemlich auffällig, dass in unserem kurzen Abschnitt Lukas dreimal explizit vom Heiligen Geist redet. Vers 25. Simeon war vom Geist Gottes erfüllt. Vers 26, direkt danach. Simeon wurde durch den Geist die Gewissheit gegeben, dass er den Retter noch erleben werde. Und gleich noch Vers 27. Der Heilige Geist, der schickt den Simeon zur rechten Zeit in den Tempel. Drei Verse hintereinander, Heiliger Geist. Simeon, der wird als ein frommer Mensch beschrieben, der offen und aufmerksam sein Glauben lebte. Und das ist der Grund, weshalb er hörte und weshalb er spürte, wenn der Heilige Geist etwas zu ihm sagen wollte. Und vielleicht hatte Simeon an diesem Tag etwas anderes vorgehabt, als jetzt gerade in den Tempel zu gehen. Vielleicht wollten er und seine Frau einfach noch mal gemütlich zu Mittag essen. Simeon aber musste irgendwie mit einem Faden gezogen zum Tempel gehen. Gott führt manchmal auch heute so. Ich denke, nur sehr selten erleben wir, dass der Heilige Geist uns in einer hörbaren Stimme begegnet und sagt, tu dies oder tu jenes. Es passiert, ist aber nicht die Regel. Viel häufiger sind es Eindrücke, ein deutliches Gefühl, ein Gedrängtwerden zu einem Tun. was wir dann auf einmal als Reden Gottes bezeichnen. Manchmal spricht Gott ganz deutlich durch die Bibel zu uns, bewegt uns so sehr, dass wir wissen, jetzt meint der Heilige Geist genau mich. Manchmal ist es ein tiefer Friede, der uns gerade in der schweren Zeit unser Herz erfüllt. Und wir merken, jetzt beschenkt der Heilige Geist genau mich. Und mir geht es so, dass ich manchmal erst nach einer Begegnung oder einer Situation bemerke, wie der Heilige Geist mich geführt hat. Wie auf einmal der Heilige Geist Worte gebraucht hat, die heilsam waren. Oder wie der Heilige Geist überhaupt erst eine Begegnung ermöglicht hat. Der Heilige Geist führt heute noch, genauso wie er Simeon geführt hat. Und deswegen ist Simeon für mich ein Vorbild, was Führung Gottes anbetrifft. Simeon war offen für den Heiligen Geist. Und Simeon scheute sich nicht, ganz konkret auch in Aktion zu gehen. Simeon achtete, war sensibel auf das Führen Gottes. Und weil er so offen war, hat er auch erkannt, wohin Gott ihn und zu wem Gott ihn führen möchte. Ich habe mir in der Predigtvorbereitung vorgenommen, ich will mein Herz wieder ganz neu öffnen für das Reden, für das Führen, das Wirken des Heiligen Geistes. Dieser Bibelabschnitt, der uns heute nach Weihnachten begegnet, der zeigt, dass Tradition und das Wirken des Heiligen Geistes keine Gegensätze sind. Maria und Josef, die haben genau das getan, was das Gesetz vorgab. Tradition pur. Sie haben nach jüdischer Tradition gehandelt, wie auch Simeon ganz selbstverständlich nach jüdischer Tradition ganz häufig im Tempel war. Und er hat gebetet und am Tempelgottesdienst teilgenommen. Und gerade an diesem ihm so vertrauten Ort ist dann auf einmal das Besondere geschehen, hat der Heilige Geist ganz konkret geführt. Tradition und Heiliger Geist sind keine Gegensätze. Tradition und Heiliger Geist, die schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, wenn wir gute Traditionen leben, dann können sie ein guter Weg für das Reden, für das Feuer Gottes sein. Nötig war allerdings, dass der Simeon offen war, dass er offen war für das Reden des Heiligen Geistes, sensibel war dafür, dass er seine Augen, seine Ohren am Herz Gottes hatte. Tradition und Heiliger Geist. Gott wirkt durch beide Gefäße. Nicht die Form ist wesentlich, sondern dass wir Hörende sind, dass wir unser Herz auf Empfang stellen und dass wir Gott und sein souveränes Reden und Führen durch den Heiligen Geist erkennen und auch bereit sind, in Aktion zu treten und etwas zu tun. Was nimmst du mit ins neue Jahr? Die kalte Asche oder das Feuer? Ich bete. Danke, Jesus, dass du uns gute Handlungsanweisungen für unser Leben gegeben hast. Dass wir Traditionen leben, entdecken, entwickeln können. Dass wir die Traditionen an unsere Kinder, an die du uns anbefohlen hast, weitergeben können. Aber danke auch für dein Reden durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns führst und ich bitte dich, dass du unsere Herzen offen und sensibel machst für dich, für dein Reden. Mach uns durchlässig, dass wir dein Feuer weitergeben. Amen.